Gut. Also, ich möchte euch herzlich begrüßen zu diesem kleinen Host-Up-WPA-Workshop. Ich freue mich erstmal, dass so viele Leute da sind. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also entschuldigt eventuell bitte etwas meine Aufgeregtheit. Gut. Kurz zur Einleitung und Motivation, warum man sich mit diesem Thema beschäftigen sollte. Wie ihr alle wisst, 802.11 ist eine Gruppe von Standards zur Funkvernetzung. 802.11b beinhaltet ein RC4-basiertes Verfahren zur Verschlüsselung des Datenverkehrs auf der Luftstrecke. Mittlerweile hat sich das leider als völlig unbrauchbar herausgestellt. Abhilfe ist also dringend geboten und ist auch möglich. Darum soll es heute gehen, um eine Variante. Was sind die möglichen Alternativen zur WEP-Verschlüsselung? Wir können verschlüsseln auf Applikationsebene. Man kann den Datenverkehr durch ein anderes Protokoll tunneln, über SSH zum Beispiel. Man kann ein VPN einrichten. Man kann sich mit WPA auseinandersetzen. Das ist das, was wir dann tun werden. Oder man kann auf die nächste Revision des Standards 802.11i warten. Die anderen Möglichkeiten, die hier aufgezählt sind, sind alle hinreichend beschrieben und erläutert. Darum werden wir da heute nicht drauf eingehen. Nochmal kurz zusammengefasst die Probleme von WEP. Der verwendete RC4-Algorithmus ist fehlerhaft implementiert. Er weist erhebliche Schwachstellen auf. Es gibt keine brauchbare Authentifizierung bei diesen Verfahren. Und seit neuestem gibt es einige kryptografische Attacken, die diese ganzen Schwächen ausnutzen. Und es gibt mittlerweile Tools, die das implementieren. Also als kurzes Beispiel, ich habe mal eines dieser Programme bemüht und war in der Lage, nach einer Stunde gering mitgeschnittenem Datenverkehr, Websurfen oder so, innerhalb von 9 Sekunden einen zufällig generierten WEP-Key dann zu ermitteln. So, kurz zur Übersicht, was WPA beinhaltet oder was WPA soll. WPA wird also umschifft einige Schwächen der RC4-Implementierung, die in WEP auftreten und die es angreifbar machen. Der Vorteil ist, wenn man WPA benutzt, kann man bestehende Hard- und Firmware, wie sie auf bereits verbauten Karten zu finden ist, weiter benutzen. Und es ist im Prinzip eine schnelle Abhilfe erstmal vorhanden, bis, wie vorhin erwähnt, der nächste Standard 802.11i Weiterverbreitung gefunden haben wird. Was heißt WPA? WPA ist Marketingbezeichnung, steht für Wi-Fi Protected Access. Das Wesentliche an diesem Verfahren ist die Kombination aus einem Authentifizierungsverfahren und einer verbesserten Verschlüsselung, die auch wieder auf RC4 aufsetzt. Bei der Authentifizierung kommt 802.1x Port-Based Access Control zum Einsatz. Das ist ein Verfahren, was eigentlich nicht nur für oder ursprünglich nicht für die WLANs direkt entwickelt wurde. Das Verfahren kommt auch drahtgebunden relativ häufig zum Einsatz. So, die Verschlüsselung wird wieder durch RC4 realisiert und der Austausch der WLAN-Schlüssel, RC4-Schlüssel erfolgt über TKIP, nennt sich Temporary Key Integrity Protocol. Es ist notwendig, sich etwas detaillierter mit dem Authentifizierungsverfahren zu beschäftigen und die Teilnehmer, die bei 802.1x auftreten, mal zu benennen und zu sagen, was sie für Aufgaben im Einzelnen wahrnehmen. Da hätten wir als erstes, es folgt später auch noch eine Grafik nochmal im Übersicht, da kommen wir nochmal drauf zurück, falls das jetzt nicht ganz klar sein sollte. Wir haben einmal den Authentikator, in der Regel den Zugang zum Netz, der macht Ports auf oder zu. Wenn ein Client noch nicht authentifiziert ist, besteht trotzdem die Notwendigkeit, zum Zwecke der Authentifizierung Daten über das Netz zu übertragen. Solange der Klient nicht authentifiziert ist, werden nur Pakete, die dieser Authentifizierung dienen, zugelassen. Im Erfolgsfall, also nach erfolgreicher Authentifizierung, Schlüsselaustausch und so weiter, wird jeglicher Datenverkehr dann von diesem Port freigeschaltet. Der Klient hat dann den Zugriff auf die zu schützende Ressource, das Netzwerk dann. Der nächste Teilnehmer ist der Supplikant. Es ist die kleinseitige WPA-Komponente. Die finden Sie dann also auf dem PDA oder dem Notebook. Der implementiert Schlüsselaustausch, Authentifizierung, das Management von Zertifikaten. Da soll hier weniger Gegenstand der Betrachtung sein. Es existieren für alle gängigen Betriebssysteme mittlerweile Supplikanten. Bei den neueren Windows-Versionen sind welche verbaut. Bei macOS ist einer dabei. Und es gibt plattformübergreifend auch einige freie Implementierungen. Ich verweise da auf Open1x oder X-Supplikant. Ja, genau, X-Supplikant noch, der ist bei dem nachher betrachteten Host-Up-Paket auch mit dabei. Weiterer wichtiger Teilnehmer bei 8.0.2.1x ist der Authentication-Server. Der Authentication-Server bekommt Anfragen zur Authentifizierung weitergeleitet und verweigert dann dementsprechend, sagt ja oder sagt nein, der Klient darf nicht und gibt diese Antwort zurück an den Teilnehmer, den wir als erstes hatten, an den Authentikator. So, soweit zur groben theoretischen Übersicht. Die Verfahren sind an sich relativ gut dokumentiert und die Information dazu ist auch verfügbar. Falls dahin bestehende Rückfragen bestehen, kann man das alles relativ gut nachlesen. Auch in diesem tollen Proceeding, was man da vorne erwerben kann, ist in dem Paper von mir das auch nochmal detailliert niedergeschrieben. Zum praktischen Teil. Für den Workshop, den ich hier näher bringen möchte, hat sich mir die Frage gestellt, was muss ich nun eigentlich konkret machen, um das bei mir zu Hause oder im Betrieb einmal aufzubauen und eine derartige Lösung zu realisieren. Also der Hands-on-Teil. Okay, man kann mittlerweile die Hardware auch kaufen, auf gängigen WLAN-Routern und so weiter findet sich eine Software, die das implementiert. Aber interessant ist es halt auch mal selber Hand anzulegen und zu schauen, was ich tun muss, um mit vorhandener älterer Hardware, WLAN-Karten und Ähnlichem so eine Lösung aufzusetzen. Grundlage hier ist ein Linux-Kernel 2.6. Man kann den neuesten nehmen oder auch eine frühere Version, je nachdem, was man für Präferenzen hat. Es geht auch alles mit einem älteren 2.4er-Kernel noch. Man braucht die Host-Up-Pakete. Die URL habe ich hier mal aufgeschrieben, wo es das Ganze gibt. Man benötigt als Authentication-Server einen Free-Radius-Server. Man kann natürlich auch versuchen, das Ganze in eine bestehende Radius-Infrastruktur zu integrieren, sollte auch möglich sein. Wir brauchen OpenSSL und eine Certificate Authority Software. Und wir brauchen natürlich eine Karte, eine WLAN-Karte. Also ich habe für meine Experimente eine Prism 2-basierte Karte verwendet. Findet man auf irgendwelchen Online-Versteigerungsplattformen oder vereinzelt noch im Handel oder in Notebooks verbaut. Wir müssen ein paar Voraussetzungen schaffen, um dieses Projekt in die Tat umzusetzen. Die Treiber für diese Prism 2-Karten sind leider noch nicht fest im Kernel integriert. Also wir müssen Kernelquellen anpassen, Module installieren, Kernel bauen, neu starten, hoffen, dass alles geht. Man muss User-Space-Software übersetzen und installieren und eventuell muss man noch fehlende Pakete wie OpenSSL, falls man es nicht schon hat, oder Radius oder Ähnliches noch installieren auf seinem Gerät, wo man das einmal durchführen möchte. Zum Thema Kernel anpassen. Das Host-Up-Projekt liefert Patches und eine gute Anleitung, wie das alles anzuwenden ist auf die Kernelquellen und Treiberdateien, die dort einfach noch reinkopiert werden müssen. Des Weiteren muss der Kernel den anderen Gegebenheiten der Hardware, die man verwendet, entsprechend angepasst werden, also was sonst noch so installiert ist. Und wenn man Lust hat, kann man noch kleinere manuelle Tuning-Maßnahmen am Host-Up-Teil vornehmen. Das erschließt sich dann beim Studium der Dokumentation, was da noch machbar ist. Also zum Beispiel, ob Sie die mitgelieferten Kryptomodule verwenden wollen oder die Linux-Kernel-Kryptomodule und derartige Sachen, ob Sie eine Möglichkeit haben wollen, die Firmware zu patchen auf der Karte, und derartige Dinge. Aber das ist alles fakultativ, das braucht man nicht unbedingt. Zum Thema zu den User Space Programmen, die zum Einsatz kommen. Da wäre das Herzstück der ganzen Angelegenheit der Host-Apt. Den müssen Sie übersetzen und installieren. Genauso die mitgelieferten Utils. Das README in der Software erläutert das alles relativ detailliert und das sollte ohne Schwierigkeiten alles machbar sein. Das Ganze ist noch eine geeignete Stelle im Pfad zu kopieren, dass man dann relativ einfach ans Werk gehen kann. So, jetzt ist es nochmal an der Zeit, etwas näher auf 8021x einzugehen im praktischen Teil. Und zwar, welche Software im Endeffekt welche Aufgaben bei diesem 8021x Authentication Protokoll übernimmt. Das ist eine ganz typische Grafik, die findet man eigentlich zu allen an verschiedenen Stellen, wenn dieses Verfahren 8021x erläutert wird. Und ich habe hier mal die Zuordnung getroffen, was bei unserem Projekt für was dann im Endeffekt zuständig sein wird. Also der Authentication Server in diesem Fall ist in unserem Fall ein Radius Server, muss nicht unbedingt Radius sein, wird aber in der Regel halt, wenn man so eine Infrastruktur aufsetzt, durch einen Radius Server wahrgenommen, diese Aufgabe. Der Host-Apt dient als Authentikator, also derjenige, der im Endeffekt den Port freigibt oder den Zugriff für den Klienten verweigert und den entsprechenden Datenverkehr mit dem Authentication Server abwickelt, um diese Entscheidung zu treffen. Der Supplikant, wie üblich, die Client-Komponente, ja, und dann unser Medium. In unserem Fall soll es ja um Funkmedien gehen, also das WLAN. Aber nochmal der Hinweis, muss nicht unbedingt sein, das Verfahren funktioniert genauso bei drahtgebundenen Netzen. Wir wollen hier als EAP-Verfahren, EAP-TLS realisieren, Transport Layer Security. Dieses Verfahren basiert auf kryptografischer Authentifizierung über Zertifikate und Keys. Also ist leider der Betrieb einer Certificate Authority, wenn man sowas machen will, unumgänglich. Wenn man Glück hat, hat man schon eine zur Verfügung, also je nachdem, wie die Netzwerkinfrastruktur, wo man das integrieren möchte, ausgestattet ist. Also zum Beispiel habe ich gesehen, ist bei Astaro Firewall oder so einer Linux-basierten Firewall eine relativ gute PKI dabei. Oder man kann selber OpenPKI bemühen oder man macht das alles zu Fuß. Jedenfalls, ich kann nur empfehlen, wenn man schon eine PKI hat, sollte man die unbedingt benutzen. So, Grundlage für die PKI, um dann zum nächsten Punkt zu kommen, ist eine Certificate Authority. Und ich werde jetzt mal ganz kurz darauf eingehen, wie man diesen PKI-Betrieb im Groben relativ schnell in Gang bekommt, was nicht so schnell, aber was es ausmacht. Ja. Also man muss sich ein self-signed CA-Certificate erstellen. Man muss Zertifikate und Schlüssel für den Authentication-Server, in unserem Fall für den Radius-Server, erstellen. Und man muss für die Klienten, die diesen derartig aufgebauten Access Point verwenden sollen, natürlich auch Zertifikate bereitstellen. Wenn man die Zertifikate generiert, ist es wichtig, dass man für den Server diesen Certificate Signing Request, der im Endeffekt entsteht, als Server signiert, für den Authentication Server und für den Klienten als Klient signiert. Das ist dann dieser Vorgang des Unterschreibenlassens. Die Zertifikate und benötigten Schlüssel müssen dann aus der PKI-Infrastruktur, wie auch immer die aussieht, exportiert werden, um dem Radioserver bekannt gemacht zu werden oder auf dem Client dann installiert zu werden. Also sie exportieren die Schlüssel, die Zertifikate für Client und Server und das CA-Zertifikat. Das sind die Sachen, die im Endeffekt benötigt werden, damit der Authentication-Server entscheiden kann, der darf oder der darf nicht, derjenige, der sich auf das Netzwerk zubewegt. So, da wären wir beim nächsten Punkt schon bei der Free-Radius-Konfiguration. Da kommt es im Wesentlichen darauf an, dass Sie die EAP-TLS-Sektion suchen in dem recht umfangreichen Konfigurationsverzeichnis. Das ist jetzt von Distribution zu Distribution möglicherweise unterschiedlich geregelt, deswegen kann man da erstmal keine klare Angabe machen. Also die Sektion gilt es zu suchen und dort das Server- und das CA-Zertifikat und den privaten Serverschlüssel zu hinterlegen. Des Weiteren verlangt die EAP-TLS-Konfiguration, dass Sie eine Diffie-Hellman-Konfiguration erstellen und einen Random-File erstellen. Das Ganze ist auch nochmal in dem Paper, was hier in diesen Proceedings ist, genau erläutert, wie das aussieht. Wer die Proceedings nicht hat, ich habe gehört, man kann das Ganze auch runterladen dann. Ja? Oder ansonsten die E-Mail-Adresse von mir, ich schicke das dann auch gerne nochmal zu. Das wären die Sachen, die für die Radius-Konfiguration essentiell ist. Des Weiteren müssen Sie EAP-TLS in der Authorize und Authenticate-Sektion aktivieren. Das ist ein Punkt, den man möglicherweise gerne mal übersieht. Man hat dann alles konfiguriert, aber es tut sich trotzdem nichts. Also es muss auch explizit gesagt werden, dass der Radius-Server diese Verfahren unterstützt. Des Weiteren agiert der Host-AppD oder die, falls Sie mehrere Zugangspunkte einrichten wollen, als Radius-Client. Und Sie müssen für diese Entitäten Benutzer anlegen in der Radius-Benutzerverwaltung. Falls das ein LDAP-Backend ist, müssen Sie es zum Beispiel dort tun oder Sie müssen das in dieser Radius-User-Konfiguration halt einfach hinterlegen. Das sind nicht die Klienten, die auf das Netzwerk zugreifen, sondern die Access-Points, die von diesem Radius-Server befragt werden bezüglich Authentifizierung. So, soweit zur Radius-Konfiguration. Jetzt kommen wir zum nächsten Teil, zur Host-AppD-Konfiguration, der als Authentikator dann im Endeffekt den Zugriff regelt. Sie haben dort auch verschiedene Sektionen. Das Konfigurationsfile ist sehr übersichtlich und relativ gut kommentiert. Sie werden dort als erstes ein paar allgemeine Einstellungen bezüglich des Namens des Netzwerkes, Logging und Debugging vornehmen. Als nächstes gibt es dort eine radiusspezifische Konfigurationssektion, wo Sie sagen, welche Radius-Server oder welcher Radius-Server zu verwenden sind und ob Sie irgendeiner Form Accounting betreiben wollen oder ähnliches, wird alles davon unterstützt. Und als letztes gibt es noch eine Sektion, wo verfahrensspezifische Einstellungen vorzunehmen sind, wie Einstellungen zur Verschlüsselung, Authentifizierung, Rekeying-Intervalle, also wie oft Keys ausgetauscht werden sollen und Ähnlichem. Ja, und als letzten oder relativ, ja, als letzten aktiven Punkt an dieser Stelle, wenn das Ganze soweit funktioniert und Sie alles derartig zum Fliegen bekommen haben, gilt es noch zu entscheiden, wie Sie das jetzt in das Netzwerk, was Sie haben, integrieren, ob Sie das als Ethernet Bridge betreiben wollen oder ob Sie dem Access Point oder den Access Points eine eigene IP-Konfiguration verpassen wollen, ob weitere Sicherheitsmaßnahmen zu treffen sind oder Ähnlichem. Ich persönlich bevorzuge den Betrieb als Ethernet Bridge, weil dann keine weiteren Änderungen an der Netzwerkinfrastruktur vorzunehmen sind. Also Sie müssen sich keine Gedanken über weitere IP-Adressen oder Ähnliches machen. Die Klienten werden ganz normal Bestandteil des Netzes, was dahinter liegt. Gut, zum Schluss noch einen kurzen Ausblick, was bei Host-Up oder bei diesem Verfahren in Zukunft noch möglich sein wird oder was sich teilweise schon abzeichnet durch Entwicklungsversionen oder Ähnliches, was man dort auf der Homepage schon findet. Die Entwickler arbeiten an der Unterstützung weiterer WLAN-Hardware, also dass das Ganze nicht auf, wie eingangs beschrieben, die PRISM-2-basierten Chipsätze beschränkt ist. Das ebenfalls in der Mailingliste tauchte irgendwann mal Frage nach einer Integration in den Standard-Linux-Kernel auf, sodass die ganze Patcherei, die ich am Anfang des praktischen Teils geschildert habe, möglicherweise in Zukunft entfällt. In der aktuellen Entwicklungsversion, habe ich gesehen, ist schon ein Authentication-Server integriert, der das Management dieser Zertifikate übernimmt. Also man braucht dann tatsächlich kein separaten Radioserver mehr und kann das auch gleich über den Host-Daemon abwickeln. Ja, und ebenfalls in der Queue sind die Unterstützung weiterer ERP-Verfahren wie ERP, MD5 und ähnlichen. Ja, soweit zu dieser kurzen Übersicht und die Diskussion ist damit eröffnet.
Eine Frage, mit welchen Client-Software hast du das erfolgreich getestet? Muss man irgendwelche Patches oder irgendwas einspielen oder geht das out of the box?
Also ich habe das out of the box testen können mit neueren macOS-Versionen. Das Einzige, was nötig war, war irgendwo ein etwas kryptischer Hotkey, um den ERP-OL-Daemon zu aktivieren. Das ist in dem Paper erwähnt, welcher das ist. Ja, ansonsten bei Windows ist habe ich es nicht persönlich getestet, aber es geht wohl mit XP und aktuellen Service Pack Versionen und mit Windows 2000 auch mit dem aktuellen Service Pack. Und für Linux, wie erwähnt, Open1x-Projekt, Client Software. Ansonsten netzwerktechnisch sollte es keine weitere Patcherei notwendig sein.
Dann habe ich gerade noch eine Frage. Zu der erwähnten CA-Infrastruktur. Ja. Wird die CA, das heißt so eine Kette, wirklich gebraucht oder könnte man auch einfach selbst signierte Zertifikate, sowohl Client als auch Server, hinterlegen? Weißt du, ob das möglich wäre?
Also es ist erforderlich, soweit ich das sehe, dass das CA-Zertifikat auf dem Klienten als auch auf dem Server präsent sein müssen. Ja. Aber man kann natürlich, wie erwähnt, man braucht kein kommerzielles CA-Zertifikat. Man kann sich ein selbst signiertes CA-Zertifikat generieren und Client- und Server-Zertifikate, Keys entsprechend damit signieren. Ja, weitere Fragen, traut euch.
Nimm mal das Mikro. Durch welche Verfahren wird jetzt die Sicherheit im Gegensatz zum Standard-WEP-Verfahren erhöht, weil es ist ja noch die gleiche Verschlüsselung?
Ja, also erstmal werden die WLAN, die Keys, die zum Einsatz kommen, die RC4-Keys, über einen TLS-Tunnel übertragen. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser rausarbeiten können, der zwischen dem, während der Authentifizierungsphase zwischen dem Klienten und dem Authentikator aufgebaut wird. Also da ist ein kryptografisch sicherer Tunnel, über den der Session Key übertragen wird. Ja. Des Weiteren wird der Session Key in einem festlegbaren Intervall geändert oder ständig wieder erneuert. Und was einer der Schwachpunkte bei WEP war, waren diese schwachen Initialisierungsvektoren. Und soweit ich das richtig verstanden habe, wird da auch noch einiges gemacht. Also bei diesen TKIP, da gibt es in irgendeiner der CTs Mitte des Jahres war das Verfahren mal genau beschrieben und auch genau erläutert. Und hier in den Proceedings ist das dann auch nochmal detaillierter zu finden. Also der Kernpunkt ist tatsächlich der verschlüsselte Tunnel, über den der Session Key ausgehandelt wird und übertragen wird.
Ich habe noch mal eine Frage, und zwar geht es darum, der Aufwand, das Ganze zu implementieren, ist ja relativ hoch. Wo ist da eigentlich der Vorteil, wenn man dann stattdessen gleich auf eine VPN-Lösung setzt, wie zum Beispiel IPsec? Wo ist der Vorteil jetzt bei dieser Lösung?
Tja. Ich weiß jetzt nicht, ob man da aus dem Stegreif unbedingt jetzt einen Vorteil benennen kann. Es ist im Prinzip ähnlich. Ich würde es als gleichwertig erachten. Ja. Aber zum Beispiel einen WLAN-Router mit VPN-Gateway gibt es natürlich auch erst ab einer bestimmten Größenordnung. Ja. Und falls man das noch nicht hat.
Also wie gesagt, dieser Linksys-Router zum Beispiel, da ist eine OpenVPN schon drauf, wenn man dieses OpenWRT benutzt. Und man kann auch, glaube ich, schon eine fertige IPsec-Geschichte nehmen. Mhm. Deswegen also gerade jetzt im Hinblick auf OpenVPN, da ist natürlich der Aufwand, finde ich jetzt auf den ersten Blick, geringer.
Mhm. Also ich persönlich kann es nicht beurteilen. Ich habe mit OpenVPN noch nicht gearbeitet, aber ich sehe das im Prinzip als gleichwertig an. Ja? Also wenn man eine VPN-Infrastruktur hat, kann man natürlich auch die nehmen. Ja? Also ich würde das nicht sagen, dass das jetzt besser ist oder so. Aber wie eingangs erwähnt, die Verfahren sind alle hinreichend dokumentiert und erläutert. Und dachte ich mir, schauen wir uns heute mal das an.
Vielleicht darf ich einen kleinen Kommentar dazu abgeben. Was ich sehr angenehm finde am WPA ist, dass es komplett auf Ebene 2 arbeitet, wenn die Authentifizierung erstmal hergestellt ist. Das heißt, ich kann danach auf Ebene 3 normale Netfilter, Firewall-Regeln und alles benutzen, ohne dass ich wie beim Kernel 2.6, wenn ich dort IPsec und Firewall mischen muss, immer gegenseitig Rücksicht nehmen muss, wer was tut. Das ist zumindest bei Linux etwas schwieriger zu konfigurieren. Hier bei WPA wird das sehr schön getrennt. Die Authentifizierung und Verschlüsselung ist komplett auf Ebene 2 und ob ich dann auf Ebene 3 filtere oder nicht, kann ich komplett getrennt davon aufsetzen.
Ja.
Eine zweite Sache ist, das 802.1x-Verfahren wird von manchen Firmen inzwischen auch gepusht, um normale Netzwerkdosen, die man irgendwo im Haus verteilt hat, damit zu konfigurieren, dass jeder Rechner, der irgendwo eingestöpselt wird, sich erstmal authentifizieren muss. Das vereinfacht das Management, wenn man so will. Man kann einfach alle Dosen, die man irgendwo in der Firma verteilt hat, an den Switch anstöpseln und der Switch managt dann mit dem Zusammenhang mit dem gleichen Authentifizierungsserver, ob es einem Rechner erlaubt ist, auf das Netz zuzugreifen oder nicht, dann hätte man auch wieder eine einheitliche Infrastruktur.
Ja, das kann man tatsächlich so machen. Und der hier beschriebene Host-Abdiemen unterstützt tatsächlich auch die Authentifizierung auf diese Art und Weise für drahtgebundene Netzwerke. Ja, in der aktuellen Version ist das, glaube ich, schon entsprechend alles ausimplementiert.
Und zum Punkt der Sicherheit noch, soweit ich den Host-AP-Treiber verstanden habe, kann man, wenn es der Client denn unterstützt, nahtlos auf WPA2 mit CCMP und AES-Verschlüsselung, also die sichereren Verfahren, umstellen. Linux und der Host-AP-Treiber ist komplett darauf vorbereitet. Es hängt, wenn überhaupt, am Client oder den beteiligten Netzwerkkarten oder Wireless-LAN-Karten.
Ja, das wird dann auch wahrscheinlich in den neueren Versionen dann noch mehr Verbreitung finden. Also das ist tatsächlich auch alles vorgesehen. WPA2 und auch 802.11i-Hinweise finden sich da schon zuhauf. Ja, da wir noch ein bisschen Zeit haben, könnte ich noch eins nachschieben. Wir hatten jetzt hier bei dem Vortrag gezeigt, wie man den Zugriff gewährt auf das Netzwerk. Zum Benutzermanagement gehört natürlich auch nochmal, das Ganze wieder einem Benutzer wieder auszusperren unter Umständen. Und das will ich als Ergänzung noch nachtragen, das können Sie über Certificate Revocation machen, dann wieder Benutzer zu disablen, gezielt und einzeln. Als Hinweis noch. Das ist dann auch praktikabel, wenn der Radius-Daemon dabei nicht mehr dauernd abstürzt, so wie er es im Moment leider tut. Ja. Also ist noch nicht empfehlenswert, aber wird sich sicherlich auch geben dann irgendwann. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, würde ich die Runde dann auch aufheben. Wer noch Sachen wissen möchte, kann gerne vorkommen, kann das tun. Wer einen USB-Stick dabei hat, kann sich das Paper vielleicht noch ziehen oder wir können unter Umständen auch noch im kleinen Kreis weiter diskutieren. Bedanke ich mich soweit erstmal.